Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Eiskalt heute, Anne.
Ja, das ist richtig. Wir hätten lieber Sommer, Sonne, Sonnenschein heute.
Ja, 10 Grad und ich habe trotzdem Lust auf Eis.
Ja, das glaube ich. Wir sprechen jetzt auch drüber.
Ja, mein Favorite ist Stracciatella.
Meiner Schoko.
Ja.
Mhm.
Und der unserer Gäste? Lisa?
Meiner ist Engelblau.
Engelblau.
Aber das nennt man hier ja auch.
Schlumpf.
Schlumpf oder Himmelblau.
Ja.
Und Petra, dein Lieblingseis?
Ich liebe Mango.
Mango.
Mango, die fruchtige. Ja, wie gesagt, es soll um Eis gehen heute.
Genau.
Zwei Gäste heute haben wir da. Ja.
Wir begrüßen ganz herzlich die Lisa und die Petra.
Die eine macht das Eis, die andere die Mikrobiologie im Eis.
Genau.
Sind wir mal gespannt, was da so eistechnisch auf uns zukommt.
Legen wir los.
Schlumpfeis. Engelblau. Gibt's das? Also ist es geschützt?
Geschützt.
Weil, guck mal,
ist
offensichtlich
nicht,
ist der Name ja schon sehr individuell.
Geschützt ist es nicht. Ich habe auch gestern nochmal extra gegoogelt, ob eigentlich klar ist, was man darunter so sich vorstellt. Und da kamen ja wildeste, unterschiedliche Infos raus. Also von, es ist einfach nur gefärbtes Vanilleeis bis zitrusartige, fruchtige Aromen bis Bubblegum. Also, aber ich natürlich als Liebhaberin erkenne das wahre Engelblau.
Was ist denn das wahre Engelblau?
Das ist unbeschreibbar, bisschen mysteriöser Geschmack.
Kaugummiartig, kann ich immer.
Das ist dann erwischt du aber Bubblegum. Das sieht zwar auch blau aus, aber ist was anderes.
Also in dem Fall kann man sagen, es ist Chemie. Im Gegensatz zur Mango. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster.
Aber naja,
Mango, ich hoffe, dass Mango keine Chemie ist tatsächlich.
Da können wir ja nochmal drüber sprechen. Also wenn man es so ausdrückt, kann auch Mango-Eis Chemie sein. Also da gibt es ja wirklich von bis, von so wirklich dem, sag ich mal, zusatzstofffreien Eis, was nur aus Milcherzeugnis, also irgendwie Milch, Sahne, Wasser, Zucker und, sag ich mal, zum Beispiel natürlichem Vanillearoma besteht, bis zu so Eis, das aus, ja, mit Pflanzenfett hergestellt wird, Emulgatoren, Verdickungsmittel, Süßungsmittel, da gibt es ja wirklich alles Mögliche, deswegen nur weil das Mango-Eis heißt, muss es noch nicht das wirklich rein, sag
also
ich
muss
mal, natürliche
nicht Mango
sein.
Drin sein.
Doch, sollte aber schon. Doch, klar, der Geschmack muss wahrnehmbar sein. Also so, das ist schon auch geregelt. Also es gibt die Leitsätze für Speiseeis. Da ist aufgeführt, was die Verkehrsauffassung ist von Eis.
Die Leitsätze, die kamen in unserem Podcast jetzt schon häufiger hin. Ich muss es mal kurz einordnen. Ja, die gibt es auch für Eis, wie ich höre. Mhm. Ja. Und die klären, wie wir Verbraucher denken, Eis sollte sein.
Genau. Also die sind aufgeteilt in, die kann man in verschiedene Kategorien einteilen. Zum Beispiel das Eis, was nur mit Milchfett hergestellt wird. Zum Beispiel das wirklich das Milcheis. Das muss dann auch so bezeichnet sein. Oder Cremeeis und ja, Joghurt-Eis zum Beispiel auch. Aber es gibt auch die Eissorten, die mit pflanzlichem Fett hergestellt werden. Die heißen dann zum Beispiel Erdbeereis, Mangoeis können sie heißen, Vanilleeis. Bei den Eissorten kann dann aber auch Milchfett verwendet werden. Und dann gibt es auch das Eis ohne Fettzusatz, zum Beispiel Sorbet oder Wassereis.
Also über Mango-Sorbet können wir reden. Das würde ich auch nehmen.
Meinst du das Sorbet mehr oder das Eis mit offensichtlich jetzt Milch oder Pflanzenfett zumindest, wie ich jetzt rausgehört habe?
Das kommt ja immer drauf an, was es gerade bei der Eisdiele gibt.
Ah, okay.
Und wenn es dann lecker aussieht, ja, ich denke, dann nehme ich einfach das, was es da gibt.
Ich denke, so viele Gedanken hat sich der Verbraucher vermutlich noch gar nicht übers Eis gemacht. Wenn ich jetzt höre, es gibt Eis mit Milchfett, mit Pflanzenfett, Sorbet und es ist natürlich alles geregelt, ohne dass wir wissen, dass es geregelt ist. Also es ist natürlich wie immer nur Verbrauchererwartung, aber jetzt nicht rechtlich bindend, ist das richtig?
Genau, also wenn ich die Eisdiele gehe und ich lese jetzt Erdbeereis, dann sollte ich dort was Bestimmtes erwarten können? Und wir haben natürlich dann trotzdem die Möglichkeit, als Sachverständiger zu sagen, okay, das weicht jetzt so stark von der Verbrauchererwartung ab. Sagen wir mal zum Beispiel, es wäre ein Pistazieneis und das ist jetzt nicht speziell geregelt. Nusseis ist geregelt. Das muss 5% Nusskern enthalten und der Geschmack von dieser ausgelobten Nuss muss deutlich wahrnehmbar sein. Das aus meiner Sicht unverständlicherweise Pistazieneis ausgenommen. Das heißt, wenn ich Pistazieneis kaufe, könnte auch es eine andere Nuss sein oder ein Aroma und Farbstoff. Also dieses richtig schön grüne Eis, wenn du ein sehr grünes Pistazieneis hast, das sind dann oft die Farbstoffe. Und wenn ich viel Pistazie drin habe, dann ist es eigentlich eher so braun. Mhm. Und wenn ich jetzt aber so ein Eis vorliegen habe und das da steht am Schild an der Ware Pistazie und vielleicht steht da auch noch so extra ausgewählte Pistazien verwendet und es sind Pistazien abgebildet, es ist aber nur Aroma enthalten und Farbstoffe, dann kann ich schon sagen, es ist irreführend. Und dann beanstande ich das im Labor.
Okay, auch wenn es nicht speziell geregelt ist. Aber ich habe schon rausgehört, es...
Na, Irreführung ja, gibt es ja trotzdem. Also ja, genau. Wenn Verbraucher getäuscht werden, da greifen wir natürlich ein.
Ich denke, ein großes Thema in dem Zusammenhang ist auch das berühmte Vanilleeis mit richtiger Vanille oder dem berühmten Vanillegeschmack. Wie sieht es damit aus?
Also Vanilleeis bekommen wir sehr häufig als Proben. Wir untersuchen jedes Vanilleeis darauf, ob es wirklich Vanille enthält. Da gibt es in den Leitsätzen geregelt, dass Vanillemark, Vanilleextrakt, gemahlene Vanilleschoten oder natürliches Vanillearoma enthalten sein dürfen. Und sonst nichts. Und wir sehen dann zum Beispiel am Verhältnis von Vanillin und Parahydroxybenzoesäure, ob wirklich Vanille verwendet wurde. Aber wir können auch analytisch nachweisen, okay, hier wurde jetzt aber Ethylvanillin verwendet oder hier wurde nur das Aroma Vanillin verwendet. Und dann ist es halt auch wieder irreführend. Oft sieht man am Schild an der Ware wirklich so Vanilleblüten und Schoten abgebildet. Und das ist auch nur erlaubt, wenn wirklich Vanille verwendet wurde.
Es ist generell so, dass es, was zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Eisdiele bin, denke ich, da muss man differenzieren, so fertig abgepackten Eis, in der Eisdiele bin und es ist eine Mango abgebildet, wenn man auf die Mango kommt, dann muss da auch Mango drin sein. Oder ist es da dann schon wieder schwammiger, weil man denkt, okay, Vanille ist der Verbraucher so sensibilisiert, alle Kinder wollen Vanille.
Also bei Vanilleeis ist es wirklich so in den Leitsätzen deutlich vorgegeben. Beim Mangoeis.
Oder Erdbeere.
Da, oder Erdbeere. Ja, also bei Erdbeereis muss schon auch 20% Frucht enthalten sein. Wenn gar keine Mango enthalten ist, dann steht da generell im besten Fall Eis mit Mangogeschmack. Also wenn ich wirklich ein Eis hätte und ich weiß, da ist nur Aroma und Farbstoff drin und es ist aber, da steht Mangoeis, dann fände ich das jetzt auch nicht in Ordnung.
Habt ihr solche Fälle oft, dass das dann Fruchteise sind, die dann nicht die Frucht enthalten?
Oder Vanilleeis, das keine richtige
Bei dem Vanilleeis haben wir das schon recht häufig. Gerade auch, dass vielleicht in der Eisdiele steht dann zwar schon Eis mit Vanillegeschmack, aber es sind die Schoten abgebildet und das ist dann ja auch wieder nicht in Ordnung. Mhm. Oder dass wir so einen Mix sehen, dass zwar schon echte Vanille enthalten ist, aber auch noch zusätzlich Ethylvanillin, wo dann so ein bisschen nachgebessert wurde. Und das ist schon öfter mal ein Thema. Und auch so beim Zitroneneis, da beanstanden wir auch immer mal wieder, dass nicht genug Zitronensaft enthalten ist. Das können wir über die Isozitronensäure nachweisen. Oder Joghurt-Eis, da wissen wir dann auch, wenn wir die Milchsäuregehalte uns anschauen, okay, hier ist nicht genug Joghurt zugegeben worden. Also es passiert schon immer mal wieder, ist jetzt keine Ausnahme. So im Jahr, wenn wir sehen, wir kriegen halt wirklich auch viele Vanilleproben, das sind dann vielleicht von den 300 bis 400 Proben, die wir bekommen, schon ein höherer Prozentanteil. Da hat man natürlich dann auch dementsprechend ein paar Beanstandungen dabei.
Okay, krass. 300 bis 400 Proben Eis im Jahr, circa?
Das hört sich erstmal lecker an.
Das hört sich lecker an. Und jetzt wird es Sommer. Ich meine, ich denke, da können sich auch wieder die Leute vorstellen, oh, super, jeden Tag Eis essen. Das ist doch, ist es noch so für dich, wenn du jetzt als Sachverständige im Eislabor bist und jeden Tag dann das Eis kommt und du das verkosten darfst, musst, Fragezeichen?
Also es ist ja so, dass wir in der Eissaison, also von März bis September, haben wir schon sehr gehäuft das Eisdielen-Eis. und in der Zeit dazwischen die Fertigpackungen. Und diese 300 bis 400 Proben, die konzentrieren sich schon sehr auf das Eisdielen-Eis. Manchmal hat das dann so Züge, dass ich vielleicht 40 Eisproben an einem Tag im Labor stehen habe.
Okay, ich glaube, das
wird es dann schon ein bisschen zu viel. Also ich bin absolute Eisliebhaberin, aber ich muss sagen, dass wenn jetzt die wirkliche Eissaison im Labor losgeht, dass ich dann auch privat kaum mehr Eis esse. Und ich habe auch bei ein paar Eissorten meinen Geschmack so ein bisschen geändert. Wie zum Beispiel früher habe ich sehr gern Pistazieneis gegessen. Und da dachte ich, ah, schön grün. Und jetzt, ja, esse ich dann doch lieber vielleicht Engelblau oder Stracciatella. Engelblau, da weiß aber, ich ja natürlich,
aber
was ich
bekomme. Am Farbstoff kann es ja jetzt dann nicht liegen, oder?
Aber wahrscheinlich fühlt man sich schon so sehr getäuscht. Ich meine,
ja.
Beim Engelblau ist ja die Erwartung ganz klar, ich esse jetzt ein bisschen Farbstoff.
Oder weiß ich ja, worauf ich mich einlasse. Genau.
Also wir haben schon gehört, ihr könnt ganz gut rausarbeiten, wie die Zusammensetzung ist. Ist Vanille enthalten, ist Zitronensaft enthalten oder auch nicht? Farbstoffe nehme ich an, ist wahrscheinlich auch so ein Parameter, will ich es mal nennen, den ihr dann regelmäßig untersuchen werdet wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. In der Eissaison läuft eigentlich gefühlt permanent die Farbstoffanalytik auch, weil man ja viel so dieses extrem blaue oder extrem rote, bunte Eis hat. Und zum Beispiel auch, wenn wir ein Erdbeereis bekommen, da hat man ja so eine Vorstellung davon, das kann jetzt durch die natürlichen Zutaten entstehen. Und manchmal ist es aber so neonrot, dass man sich denkt, okay, da sollte das Labor vielleicht mal die Farbstoffe untersuchen.
Aber die Farbstoffe prinzipiell dürfen ja rein, oder?
Ja, ja, die dürfen rein, müssen dann aber gekennzeichnet sein.
Und auch bei der Eisdiele.
Auch bei der Eisdiele. Das sieht man dann meistens, wenn man die Eisdiele geht, an diesen Aushängen. Da müssen dann die Farbstoffe gekennzeichnet sein und auch ausgewählte andere Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Antioxidationsmittel oder Süßungsmittel und auch die Allergene.
Und also Nuss beispielsweise?
Ja, Nuss tatsächlich auch. Also selbst wenn wir das Pistazieneis am Schild in der Ware haben, wäre es schon, also wenn wir ein Pistazieneis kaufen, sollte es trotzdem im Aushang einmal die Pistazie angekreuzt sein.
Ich bin mir sicher, die meisten von uns haben noch nie auf diese Listen geschaut, ob da wirklich Farbstoffe drin sind, aber ja, weiß nicht, wie wichtig einem das in dem Moment dann ist.
Ich denke
eher, die Leute entscheiden so, sieht gut aus oder sieht nicht gut aus. Und wenn es übertrieben gefärbt ist, dann denke ich mir auch immer, okay, nehme ich vielleicht nicht. Oder wie geht's dir damit, Petra?
Ich könnte mir vorstellen, dass Kinder anspringen auf diese besonders bunt gefärbten Eise. Und ich muss an unseren Betriebsausflug 2025 denken. Da waren wir in Schwäbisch Hall und da war sehr warmes Wetter und wir sind an einer Eisdiele vorbeigekommen und da gab's zwei Eissorten, einmal Engelblau, deswegen habe ich jetzt da sofort dran gedacht, und einmal das andere Eis, weiß ich gar nicht mehr, welche Sorte das war, ein ganz intensives Grün, und das sind unsere Corporate Identity Farben vom CVA Stuttgart. Und dann habe ich damals gesagt, das ist mir völlig egal, was für eine Eissorte das ist, ich kaufe das jetzt. Und da gab es dann damals sogar ein Foto davon, wie ich da stehe mit diesem Eis in unseren Corporate Identity Farben.
Genau, haben wir auch veröffentlicht, das Foto.
Gut. Eisdielen-Eis, hast du gesagt, das ist zurückzukommen. Und Farbstoffe, kommt es denn dann vor, dass ihr deswegen Beanstandungen habt oder dass wir sagen müssen, boah, ihr habt jetzt eigentlich die Farbstoffe nicht gekennzeichnet, hätte aber sein müssen?
Ja, das passiert auch regelmäßig. Und da muss man auch nochmal unterscheiden, ob man vielleicht auch Farbstoff, also Azofarbstoffe, dann noch nachweist. Und Azofarbstoffe müssen in Verbindung mit diesem Satz, den hat man bestimmt auch, gerade wenn man Kinder hat, schon mal gelesen, dieses kann Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Das, was jeder Elternteil hören möchte, wenn das Kind das Eis dann quasi hat. Dann.
Das muss auch dann gekennzeichnet sein. Und da gibt es schon immer mal wieder Beanstandungen, generell gerade auch bei dieser Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung. Das sind schon eher der Großteil unserer Beanstandungen. Da sehen wir oft das Problem, dass die Eisdielen vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht auch, weil sie transparent sein wollen für Verbraucher, sehr, sehr, sehr viel angeben. Dadurch sind die Tabellen oder die Aushänge oder Ordner dann sehr unübersichtlich. Teilweise geben sie dann aber auch Sachen an, die nicht richtig sind. Oder vergessen vielleicht dann auch mal ein paar Haken zu setzen. Oder ja, jedenfalls haben wir dort dann auch eine Lösung. Wir haben als Hilfestellung für Hersteller auch relativ neu jetzt auf unserer CVUA Stuttgart-Seite, eine Tabelle, die man auch online dann direkt ausfüllen kann, so mit Häkchen setzen und dann noch Eissorten oder zum Beispiel jetzt im Beispiel für die Eisdiele, die Eissorten eintragen kann und ausdrucken. Und das ist dann die quasi von uns, wie nennt man das, vorgeschlagene Tabelle.
Ein Service als Hilfestellung für die Hersteller,
genau, für Eisdielen.
Das ist ja sehr praktisch.
Ja, finde ich schon, ja. Wenn das dann entsprechend richtig ist und die Leute dann informiert sind, sofern sie auf die Liste schauen, wenn sie vor der Eisdiele stehen. Gell?
Ich denke, Allergiker werden da schon drauf schauen.
Ich denke auch.
Und auch dankbar sein, wenn sie passt, die Liste.
Ja, das ist das Nächste. Die Leitsätze regeln bestimmt allerhand Eis, Pistazieneis beispielsweise nicht. Und gerade aber bei Eis habe ich so das Gefühl, vor allem in den letzten Jahren, je ausgefallener, desto besser. Den Geschmack, den untersuchen wir nicht, oder?
Also wir machen schon die sensorische Verkostung und da würde ich jetzt aber nicht natürlich nach persönlichem Geschmack sagen, okay, das Eis schmeckt nicht, das wird irgendwie beanstandet. Aber wenn mir da jetzt was auffallen würde, so eine krasse Fehlnote oder wenn man da jetzt irgendwie, hatte ich bis jetzt noch nicht irgendwie was rausschmeckt, was da wirklich nicht reingehört, wenn da zum Beispiel man schmeckt das Reinigungsmittel raus oder so, das würde ich natürlich dann in dem Moment schmecken und beanstanden, aber sonst
hat es immer gepasst mit dem Geschmack.
Ja.
Wir hatten tatsächlich im mikrobiologischen Labor mal eine komplette Fehlnote bei zwei Eissorten. Und da war es dann aber so, dass letztlich bei der Probenahme der Fehler passiert war, dass diese zwei Eissorten vertauscht worden waren.
Okay.
Sodass die Benennung falsch war. Aber das ist natürlich letztlich nicht der Eisdiele.
Wenn das Erdbeereis nach Schokolade schmeckt.
Ja, so ungefähr. Genau.
Ich meine, das wird man zum Glück noch sehen, aber ja, es kann ja auch anders sein. Du hast einen anderen Aspekt angesprochen, Reinigungsmittel. Ich habe mal gehört, dass es da Probleme gab oder zumindest Auffälligkeiten. Stimmt das? Ist da was dran?
Ja, das liegt ja zum Glück schon ein bisschen zurück. Das war vor meiner Zeit, aber nicht allzu lang her, dass viele Hersteller, also Eisdielen und auch in die Industrie, Reinigungsmittel, um ihre Anlagen und Flächen zu reinigen, benutzt haben, die quaternäre Ammoniumverbindungen beinhaltet haben. Und die,
das sind sozusagen Desinfektionsmittel.
Genau. Und da war es dann so, dass vor allem natürlich in dem hellen Eis diese nachgewiesen werden konnten. Das ist dann so, dass das helle Eis ist das erste Eis, was nach so einer Reinigung hergestellt wird.
Und dann ist die dunkle. Ach so, ja, weil das läuft einfach durch. Und dann, ja. Ja, habe ich nur noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, macht Sinn, ist logisch.
Und dann findet man es quasi im Zitroneneis, aber dann vielleicht sogar im Mangoeis dann zum Beispiel nicht mehr. Und das ist aber mittlerweile nicht mehr ein Thema. Also da hatte ich in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, einmal einen Hinweis zugeschrieben, aber sonst ist das eigentlich durch, zum
Glück.
Und
die Hersteller oder beziehungsweise die Eisdielen sind sensibilisiert oder wissen um die Thematik Bescheid und dann konnte man das auch abstellen.
Ja, genau. Und wir waren letztes Jahr auf einer Eismesse und dort haben wir auch dann mal aus Interesse die ganzen Reinigungsmittel uns angeschaut und die sind mittlerweile auch auf einer anderen Basis. Also da hat die Industrie gut reagiert und das weitgehend, denke ich, umgestellt.
Du warst bei Trends angekommen, Flo, wolltest bestimmt fragen, was sie für kuriose Eissorten schon gegeben hat.
Das wollte ich noch fragen tatsächlich, ja.
Die kuriosen Eissorten, genau. Also gerade letztes Jahr gab es ein Eis, das ist allen im Labor sehr doll im Gedächtnis geblieben, und zwar das Leberwursteis. Da war tatsächlich dann, ich glaube, irgendwas zwischen 8% und 10% Leberwurst enthalten. Das hat, für viel Gesprächsstoff gesorgt, weil wir uns einfach bis heute gefragt haben, war das wirklich für Menschen oder haben wir da jetzt Hundeeis?
Tiernahrung.
Ja, Futtermittel quasi oder Hundeeis verkostet, weil das gibt's natürlich auch. Habe ich auch schon mal probiert auf einer Messe, Eis für Hunde. Das ist aber generell eigentlich eher anders aufgebaut. Also da gibt es kein wirklicher Zucker drin und wirklich nur reine natürliche Zutaten und Gemüse und so weiter.
Hat aber mir war persönlich da Zucker drin in dem Leberwurst-Eis?
Ja, das war schon eher wie ein Menscheneis, sag ich mal.
Leberwurst.
Aufgebaut mit Emulgatoren und anderen, mit Verdickungsmittel. Und sonst kriegen wir immer mal wieder auch so interessant benannte Sorten. Zum Beispiel gab es auch, meine ich, letztes Jahr das Eis Beton. Mhm. Das war aber im Endeffekt halt einfach ein grau gefärbtes Eis. Also ich denke, ich glaube, es war Pflanzenkohle und es war im Endeffekt aber eigentlich nur Vanilleeis. Und das sehen wir immer mal wieder, dass Vanilleeis irgendwie gefärbt wird und dann einen spannenden Namen bekommt, aber natürlich dann eigentlich im Endeffekt trotzdem nur Vanilleeis ist.
Wisst ihr zufällig, wie der Absatz ist von solchen Eissorten in den Eisdielen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da auch nur 3 Kugeln verkauft werden.
Ich glaube nämlich doch, schon. Glaub, die Leute sind schon neugierig. An.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube so gerade mein Mann wäre so jemand, der würde das einfach, weil er es interessant und neu findet, kaufen. Also, was gibt's noch für kuriose Sachen? So Aperol Spritz hatten wir auch letztes Jahr, da haben wir auch überlegt, müssen wir jetzt den Alkoholgehalt untersuchen oder da waren auch Azofarbstoffe drin, dachten wir auch so, müssen wir jetzt angeben, dass das die Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigt, aber ist natürlich ausgenommen.
Weil Alkohol drin ist.
Ja, weil Alkohol drin ist.
Limoncello-Eis gibt es auch.
Ja, ja,
genau. Mir in dem Zusammenhang gerade auch. Das habe ich letztes Jahr mal probiert.
Mhm. Das würden wir vielleicht auch auf Farbstoffe dann untersuchen.
Ich habe auch schon so Energy-Eis oder Olivenöl-Eis oder
Hauptkräuter und
Kräuter und
Gurke.
Ja, aber das passt, finde ich, wieder. Also ich denke, wahrscheinlich der Kreativität des Menschen sind da wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt.
Gurkensorbet ist sogar in den Leitsätzen geregelt.
Sogar?
Ja. Gurke ist auch so ein Trend.
Aber die
oder
Pistazie
Basilikum.
Nicht. Das ist ja
Pistazie
schon.
Nicht, ja.
Der Trend ist zu neu.
Die Pistazie? Die ist ganz neu, erst seit Dubai-Schokolade im Fokus.
Der Dubai-Schokoladen-Eis gab es natürlich auch, gerade so nach dem ganzen Hype. Das war aber nicht geregelt und da haben wir auch sehr super verschiedenste Sachen gesehen. Also zum Beispiel manchmal Pistazieneis mit so ein bisschen Kadayif reingeschnitten. Swirled oder manchmal war es auch dann Schokoladeneis mit so Pistazien drauf gestreuselt. Das war halt sehr wild, was wir da bekommen haben.
Okay.
Und nicht nur kurios, sondern auch manchmal bekommen wir Beschwerdeproben. Und ich habe im Labor auch gefragt, was gerade auch den Kolleginnen einfällt, die schon viel länger dabei sind. Es gab mal ein Eis in einer Fertigverpackung. Das haben wir aufgemacht und da war tatsächlich ein kompletter eingefrorener Frosch drin. Der wurde Fridolin getauft und ja, das ist bis heute
aber
so eine Story.
Die Ausnahmen, die absoluten Ausnahmen.
Das ist die absolute
oder?
Ausnahme. So Fremdkörper finden wir meistens nicht im Eis. Das war schon sehr besonders auf jeden Fall.
Froscheis als nächste Idee.
Aber es war bestimmt nicht grün, das Eis.
Ich glaube, es war tatsächlich einfach Vanilleeis mit. Und der erste Eindruck war, dass es so ein Marzipanfrosch ist, weil der wirklich so gut erhalten aussah. Und dann war es aber ein echter.
Beschwerdeeis, aufpassen mit Fröschen. Nein. Reinigungsmittel war ein Thema. Leute verbinden, also ich zumindest verbinde es auch gleichzeitig immer noch mit Mikrobiologie, weil sonst brauche ich ja nicht reinigen. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Mythos, ich weiß es nicht, der sich immer hält, dass Eis schnell verdirbt vielleicht oder mikrobiologisch ein Problem sein sollte, zumindest wenn Ei oder solche Geschichten drin sind. Petra, jetzt kommt dein Steckenpferd, die Mikrobiologie. Bin ich hier quasi völlig auf dem Holzweg oder ist da was dran?
Also inzwischen ist Speiseeis aus Eisdielen eigentlich ein sehr, sehr sicheres Lebensmittel. Wir haben ganz, ganz wenig Beanstandungen. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast heute mal ein bisschen recherchiert in den letzten Jahren. Also ich habe die letzten 2,5 Jahre nachgeschaut, was haben wir für Eisproben untersucht, wie viele. Also es waren fast 900 Eisproben, tatsächlich rein auf Mikrobiologie. Und von diesen 900 Eisproben waren gerade mal knapp unter 20 überhaupt zu beanstanden. Eine Eisprobe war tatsächlich mikrobiologisch als gesundheitsgefährdend zu beurteilen. Die war letztes Jahr ein Cheesecake-Eis. Da war Staphylococcus aureus Enterotoxin, also ein Gift, enthalten, das der Keim, der in diese Eismasse gelangt war, sicher bevor sie ausgefroren worden ist, dass der sich da stark vermehren konnte und sein Gift bilden konnte während der Vermehrung. Und dieses Gift, das bleibt dann enthalten, auch in dem ausgefrorenen Eis und kann krank machen. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, aber sehr, sehr, sehr selten. Das ist der erste Fall, an den ich mich überhaupt erinnern kann, wo sowas aufgetreten ist. Und ich bin inzwischen ja schon sehr, sehr viele Jahre in der Lebensmittelüberwachung am CVOA hier tätig, im Mikrobiologielabor, dass wir Staphylococcus aureus Enterotoxin in dieser Menge nachgewiesen haben.
In dem konkreten Fall war das dann ein Hygienemangel oder was, wo kommt sowas dann her?
Staphylococcus aureus ist ein typischer Personalhygieneindikatorkeim. der kommt bei 30-50% der gesunden Normalbevölkerung im Nasenrachenraum vor. Und wenn ich dann bei der Herstellung des Eises nicht sorgfältig bin und mir vielleicht die Nase schneuzen muss oder mich auch nur im Gesicht kratze und dann weiterarbeite, mir die Hände nicht entsprechend reinige und desinfiziere, weiterarbeite mit der Eismasse und dieser Keim dummerweise in die Grundmasse gelangt und sich dann da, bevor sie ausgefroren wird, also noch nicht kalt wird, der Keim sich dann vermehren kann, weil der sich nur bei relativ hohen Temperaturen vermehrt.
Also so 30-40 Grad.
Genau, so 30-37 Grad. Mhm. Da vermehrt sich Staphylococcus aureus ideal. Deswegen fühlt er sich ja auch in unserem Nasenrachenraum wohl, weil unsere Körpertemperatur 37 Grad beträgt üblicherweise. Dann hat der Keim sich offensichtlich vermehrt, sein Gift gebildet und dieses Gift war dann eben eisnachweisbar. Aber wie gesagt, das war unsere Kuriosität. Bei uns war es kein Frosch, bei uns war es das Staphylococcus aureus Enterotoxin.
Und vermutlich dann eine unglückliche Verstrickung von mehreren Zufällen. A, dass der da reinkam und B, dass dann die Masse wahrscheinlich längere Zeit bei ungünstiger Temperatur gelagert wurde und.
Genau, vor dem Ausfrieren. Ja. Und wie gesagt, das war das einzige Eis, was in den letzten Jahren als gesundheitsgefährdend beurteilt werden musste. Ansonsten haben wir fast ausschließlich Hygienemängel und dann ja auch nur bei ganz, ganz wenigen Proben. Also wenn ich mir überlege, 19 Proben, Eisproben von fast 900.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Nachricht, gell?
Ja, richtig. Da brauchen die Verbraucher an sich keine Bedenken haben, wenn sie zur Eisdiele gehen.
War das immer so?
Ja, also Eis war früher etwas häufiger zu beanstanden, weil die Art und Weise, wie Eis hergestellt wurde, sich in den letzten Jahren verändert hat, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Heutzutage sind die Eismaschinen, die dann die Grundmasse ausfrieren, das sind hochtechnische Geräte, da werden die Eismassen pasteurisiert. Das heißt, während des Herstellungsprozesses nochmal so erhitzt, dass Keime abgetötet werden und ich dann eigentlich keine Keime mehr in dem Speiseeis zu erwarten habe. Früher haben viele Konditoren oder auch reine Speiseeishersteller die Masse nicht in solchen Maschinen hergestellt, sondern man kann sich es wirklich vorstellen, in großen Töpfen. Und dann die Temperatur beim Erhitzen der Masse nicht kontrolliert und dann unter Umständen zu früh diesen Erhitzungsschritt abgebrochen haben, ausgefroren haben die Masse und dann waren unter Umständen noch Keime enthalten. Also ein Beispiel weiß ich noch, das war zu meiner Anfangszeit, das ist wirklich inzwischen Jahrzehnte her, in Ulm am Münsterplatz am 15.8.
Das hast du aber ganz genau.
Am 15.8. war das. Mitten in der Schulferienzeit in Baden-Württemberg, das werde ich nie vergessen, kamen die ersten Meldungen Salmonellenerkrankte in Ulm. Und der Fokus richtet sich auf den Verzehr von Vanilleeis. Alle, die erkrankt sind, haben offensichtlich Vanilleeis gegessen. Es war ein sehr heißer Sommer. Und am Ulmer Münsterplatz waren sehr, sehr viele Touristen, weil sie das damals noch höchsten Kirchturm der Welt anschauen wollten. Und was genießt man da? Da genießt man auch eine Tüte Eis.
Heiß, natürlich, ja.
Und deswegen sind wir dann losgezogen, beziehungsweise die Lebensmittelüberwachung damals. Und wir haben Proben bekommen von Eis aus dieser Eisdiele, die dann erstmal gleich geschlossen wurde, sicherheitshalber. Und wir haben tatsächlich im Vanilleeis Salmonellen festgestellt. Und in Summe sind über 250 Leute krank geworden, bis aus Amerika, weil auch Amerikaner das Ulmer Münster anschauen wollten. Und wir konnten sehr gut nachweisen, woran das gelegen hatte, weil der Konditor, der hat es gut gemeint, der hat das Vanilleeis mit rohem Eigelb hergestellt und mit einem Verfahren, das man zur Rose abziehen nennt. Das kann man im Googlen, kann man im Internet nachschauen, ist immer noch ein Verfahren, das man anwenden kann. Da wallt dann die Masse auf und
im Topf.
Die Masse, die Speiseeismasse, die wallt im Topf auf und darf natürlich nicht zu heiß werden, sonst koaguliert das Ganze und kann nicht mehr ausgefroren werden zum tatsächlichen Speiseeis. Aber wenn man eben dieses Aufwallen zu früh abbricht, dann war die Temperatur zu gering, um Keime abzutöten. Mhm. Und wir hatten damals dreimal in drei Chargen dort vor Ort von dem Konditor das Eis, so wie er es herstellen wollte, tatsächlich nochmal aufkochen lassen, herstellen lassen und haben die Temperatur kontrolliert während seines Herstellungsprozesses, ohne dass er das Thermometer sehen konnte. Und haben zu ihm gesagt, Sie bestimmen, Sie sagen, wann Sie fertig sind mit der Erhitzung dieser Eismasse. Und in allen drei Chargen war es so, dass die Temperatur viel zu gering war und er dann dieses Eis ausgefroren hätte. Und so war das eigentlich sehr gut nachweisbar, dass es mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit die Ursache war, dass diese Salmonellen aus dem Eigelb in die Eismasse gelangt war, nicht abgetötet wurden durch diesen Erhitzungsprozess. Und sowas passiert heutzutage nicht mehr. Da kann man an sich davon ausgehen, dass die Speiseeishersteller mit den entsprechenden Maschinen arbeiten und man deswegen, wenn die Maschinen gut funktionieren, da nichts zu befürchten hat.
Schöne Nachricht. Mhm. Also eigentlich steht dem Eisbesuch oder dem Eisdielenbesuch ja gar nichts mehr entgegen.
Sei denn, ihr habt ein paar Tipps, worauf man so achten kann, wenn man sein Eis kaufen geht.
Also ich persönlich genieße mein Eis am liebsten ohne ausgeblasene oder Schlagsahne. Ausgeblasene Sahne im Fachjargon oder Schlagsahne aufs Eis. Weil im Gegensatz zum Eis ist die Schlagsahne ein Produkt, welches wir auch relativ häufig untersuchen und auch relativ häufig mikrobiologisch beanstanden.
Das ist jetzt so richtig.
Also nicht das Eis, sondern die Sahne darauf, das Sahnehäubchen quasi.
Aber wie oft wird denn so richtige Sahne benutzt, so beim Eisherstellen?
Wenn das eine Eisdiele ist, wo man das Eis auch als Eisbecher kaufen kann, dann gibt es immer Sahneaufschlagautomaten.
Ja, normalerweise, ob man noch Sahne drauf möchte. Zumindest ab und zu, ja. Doch, kenne ich.
Das wurde ich schon sehr lange nicht mehr gefragt.
Echt?
Doch, aber in ein paar Stuttgarter Eisdielen bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
Okay, Augen auf bei der Sahne. Mhm. Darauf vielleicht achten. Nee, verzichten ist immer falsch. Achten. Ja. Das andere, gibt es da noch was aus der anderen Seite?
Ja.
Vom Eis?
Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil das auch gar nicht so leicht festzulegen ist. Und ich kann auch gar nicht so den Tipp geben, weil es auch im Endeffekt auch wieder sehr individuell ist, was man sich so von seinem Eis erwünscht, weil zum Beispiel so der erste Faktor am Preis kann es nicht liegen. Da sieht man ja auch sehr große, also ein Eispreisanstieg in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und nur weil es viel kostet, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es qualitativ hochwertig ist. Dann kann man bei Fertigpackungen zum Beispiel mal drauf schauen. Da muss die Füllmenge in Volumen angegeben sein, also meistens dann Milliliter.
Stimmt.
Aber das ist rechtlich geregelt. Aber viele Hersteller machen das so, dass sie auch aus Transparenz für Verbraucher auch die Grammangabe mit draufschreiben. Und da ist dann halt die Sache, umso mehr das beieinander liegt, Milliliter und Gramm, umso weniger Luft hast du in deinem Eis.
Wofür brauche ich jetzt die Luft im Eis?
Die Luft wird, also bei Fertigverpackungen ist in den Leitsätzen sogar bis zu 150% Luftaufschlag, also die Luft, die draufkommt auf das Eis, ist üblich oder darf gemacht werden. Das ist zum Verhindern von Eiskristallen und das Eis ist halt cremiger. Da ist dann aber die Sache, gut, dann hast du natürlich als Verbraucher weniger reine Eismasse in deiner Fertigpackung, aber vielleicht mag man es ja besonders gern, dass es so cremig ist. Und da ist dann halt wieder so individuell, muss man gucken. Und das ist ja dort dann auch transparent angegeben. Aber kann man mal drauf achten.
Hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass ich viel schneller mit dem Löffel reinkomme, wenn ich das Eis aus dem Tiefkühlfach geholt habe, oder?
Das ist auch so ein anderes Thema. Genau, außerdem kann man auch noch drauf achten, also in die Zutatenliste mal schauen. Ist da Milchfett drin oder ist es pflanzliches Fett? Milchfett ist generell so das Fett, was schneller schmilzt. Das ist das vielleicht auch, was mich in der Eisdiele manchmal stört. Ich kaufe ein Eis und es ist schon direkt in meiner Waffel geschmolzen. Das ist dann aber ja eigentlich, sage ich mal, für aus Sicht von einigen Leuten das qualitative Milchfett. Und das, was wirklich so gefühlt niemals schmilzt und auch wenn man die Packung vielleicht mal zu lang stehen lässt, immer noch da ist es dann vielleicht das pflanzliche Fett, zum Beispiel Kokosfett. Und dann bei Fertigpackungen sieht man ja ganz transparent als Verbraucher auch alle Zutaten. Und da sind dann können dann auch Emulgatoren enthalten sein oder Stabilisatoren, Verdickungsmittel. Da ist die Frage, okay, geht es mir dann eher darum, dass ich wirklich auch den Geschmack habe, den ich mir wünsche? Oder möchte ich lieber so, ja, wie ihr vorhin gesagt habt, keine Chemie im Eis haben und so das ganz natürliche,
also
das reine.
Chemie in Anführungsstrichen in dem
ja,
Fall.
Ja, genau. Ich persönlich bin da eh so, also Chemie finde ich immer, klingt immer so negativ, weil diese.
Aber wenn man jetzt in der Eisstiele steht, auch da muss man ja theoretisch die Information bekommen, wenn das einem wichtig ist.
Naja, die Information, ob da ein Emulgator drin ist, die muss nicht weitergegeben werden.
Okay.
Also es wäre dann halt so Kulanz. Und auch wenn in der Eisdiele jetzt handwerklich hergestellt steht, handwerklich ist nicht definiert. Das heißt, es könnte sein, dass sie es dann komplett wirklich in der Eisdiele aus den Zutaten zusammenmischen, dass sie dann Sahne, Milch, Eier und Vanille oder, weiß ich nicht, Erdbeere oder Früchte nehmen und das dann wirklich zusammenmischen und frieren und da dir dein Eis so wirklich in dem Moment herstellen oder sie benutzen halt Halbfabrikate. Das ist dann so ein Pulver und mischen das dann aber in der Diele an. Und das ist ja dann im Endeffekt ja auch ein handwerklicher Schritt, der noch gemacht wurde. Und das kann man dann aber als Verbraucher natürlich nicht erkennen. Deswegen sage ich halt auch so, dass man vielleicht danach gehen sollte, was einem schmeckt. So gehe ich nämlich vor. Deswegen nehme ich auch das Engelblau, trotzdem ich ja weiß, dass da wahrscheinlich Brillantblau enthalten ist.
Und ich nehme die Stracciatella, auch wenn vielleicht gar nicht Schokolade drin ist, weil ich glaube, das ist auch immer ein Thema, ob in also richtige Schokolade verarbeitet wurde oder
kakaohaltige
Fettglasur. Genau, beides ist in Ordnung, aber generell darf man bei einem Stracciatella-Eis Schokolade erwarten. Mhm. Wenn es kakaohaltige Fettglasur ist, dann muss es gekennzeichnet sein. Bestenfalls direkt am Schild an der Ware. Und wir machen das tatsächlich bei jedem Eis so, dass das im Labor von den TAs ja, auseinandergepult wird, also auseinandergeschmolzen und die Schokolade wird dann untersucht. Erstmal über den Brechungsindex und dann vielleicht auch Fettsäureverteilung auch noch anschließend gemacht, sodass wir dann sehen können, okay, das ist das jetzt Schokolade gewesen oder kakaohaltige Fettglasur. Und da wird ja auch im schlimmsten Fall wieder, oder im schlechtesten Fall der Verbraucher getäuscht und es wäre dann eine Irreführung.
Ist das bei Schokoeis dann auch irgendwie ein Kriterium, dass ich gucke, ist da jetzt Kakao, Schokolade oder sowas drin?
Bei Schokoladeneis muss in erster Linie erstmal nur, sag ich mal, irgendwas aus der Kakaobohne enthalten sein. Also es kann dann Kakaomasse sein, es kann stark entöltes Kakaopulver sein oder aber auch Schokolade. Mhm. Wenn wir wirklich eine Auslobung haben, hier wurde Schokolade verwendet oder es werden Schokoladentafeln abgebildet, dann ist schon vorgegeben, dass auch wirklich Schokolade enthalten ist.
Ja, manchmal sind so Kakaobohnen, oder? Abgebildet.
Ja, oder dunkle Schokolade oder solche Geschichten. Das mag ich übrigens auch sehr gerne. Aber ich finde immer an Vanille oder Schokolade, da kann man am besten erkennen, ob die Eisdiele gutes Eis macht oder nicht. So mein persönlicher.
Das sind ja so die Klassiker.
Ja, eben, genau. Und daran kann man so richtig entscheiden, so machen die das gut oder nicht. Weiß nicht.
Aha. Ich habe auch mal gelesen, dass immer noch in Deutschland das beliebteste Eis das Vanille ist.
Ja.
Schmeckt ja auch gut. Also komm. Oder ist es zu banal?
Ja, ich finde schon.
Naja, jedenfalls, das Schöne ist, wir können zur Eisdiele gehen, müssen uns nicht wirklich Sorgen, mikrobiologische
Verunreinigung
machen. Das finde ich schon mal sehr schöne Nachricht. Und was ich noch raushöre, drauf achten, was einem schmeckt. So in erster Linie.
Ja, Hauptsache es schmeckt.
Hauptsache es schmeckt, ja.
Dann kann es jetzt richtig gutes Wetter werden und wieder losgehen, oder?
Mhm. Dann kann richtiges Eiswetter werden. Nicht bei 10 Grad, sondern bei 25 Grad aufwärts. Ja, ich fand es echt schön. Ein süßes Thema.
Genau. Wir danken unseren Gästen und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
Dankeschön, Lisa. Dankeschön, Petra.
Gern geschehen.
Danke für die Einladung.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.